Wir sind in 2. Mose 25 und ich denke, es wäre erfrischend und gut, wenn wir auch dieses Kapitel lesen, nicht in voller Länge. Wir überspringen das mit den Gaben. Das haben wir auch schon einmal gehabt oder zwei. Aber wir fangen bei Vers 8 an. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Genauso wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild aller ihrer Geräte zeigen werde, so sollt ihr es machen. Und sie sollen eine Lade aus Akazienholz anfertigen. 2,5 Ellen soll ihre Länge sein, 1,5 Ellen ihre Breite und 1,5 Ellen ihre Höhe. Die sollst du mit reinem Gold überziehen, inwendig und auswendig sollst du sie überziehen und mache ringsum einen goldenen Kranz daran. Du sollst auch 4 goldene Ringe für sie gießen und sie an ihre 4 Ecken setzen, und zwar so, dass 2 Ringe auf der einen Seite und 2 Ringe auf der anderen Seite sind. Und stelle Tragstangen aus Akazienholz her und überziehe sie mit Gold. Ist euch etwas aufgefallen? Ja, okay, es ist nicht die echte. Das stimmt. Aber ich lese diesen Vers wieder. Und stelle Tragstangen aus Akazienholz her und überziehe sie mit Gold. Müssen immer überprüfen. Und stecke die Tragstangen in die Ringe an den Seiten der Lade, dass man sie damit tragen kann. Die Tragstangen sollen in den Ringen der Lade bleiben und nicht daraus entfernt werden. Denn Gott wollte nicht, dass Menschen mit dieser Lade in Kontakt kommen. Mit den Stangen ja, aber nur selten, also gehen wir davon aus, der Deckel hatte kein Loch, dann musste man ab und zu mal den Deckel entfernen, damit man etwas hineinlegt. Aber das war die Ausnahme. Diese Stangen hat man, Tragstangen hat man nicht entfernt. Vers 16, und du sollst das Zeugnis, Kinder, es heißt nicht Schulzeugnis, nein, es ist das Gesetz. Es ist das Gesetz Mose. Du sollst das Zeugnis, das ich dir geben werde, in die Lade legen. Du sollst auch einen Sühnedeckel. Wenn ihr Elbefelder lest, werdet ihr einfach Deckel sehen. Aber dieses Wort ist an anderen Stellen schon der Ort, wo Sühne gemacht wurde. Also es ist schon angebracht, es einen Sühnedeckel zu nennen. Aus reinem Gold anfertigen. Reinem Gold, nicht Akazienholz überzogen, sondern der Deckel ist aus reinem Holz. Ach, reinem Gold. Entschuldigung. 2,5 Ellen soll seine Länge und 1,5 Ellen seine Breite sein, genau passend zu dem Kasten unterhalb. Und du sollst 2 Cherubim aus Gold anfertigen, in getriebener Arbeit, also nicht gegossen, getrieben, also gehammert, könnte man sagen. Sollst du sie machen an beiden Enden des Sühndeckels, also jeweils an einem Ende, so dass du den einen Cherub am einen Ende machst und den anderen Cherub am anderen Ende. Aus einem Stück mit dem Sühnedeckel sollt ihr die Cherubim machen an den beiden Enden. Und die Cherubim sollen ihre Flügel darüber ausbreiten, dass sie mit ihren Flügeln den Sühnedeckel beschirmen und ihre Angesichter sollen einander zugewandt sein. Die Angesichter der Cherubim sollen auf den Sühnedeckel sehen, also hinabschauen. Und du sollst den Sühnedeckel oben über die Lade legen und das Zeugnis, das ich dir geben werde, in die Lade tun. Dort will ich mit dir zusammenkommen und mit dir reden von dem Sühnedeckel herab zwischen den beiden Cherubim, die auf der Lade des Zeugnisses sind, über alles, was ich dir für die Kinder Israels befehlen will. Wir greifen ein bisschen zurück, denn es gibt etwas, was ich euch gerne mitteilen wollte. Das hatte ich letztes Mal erwähnt. Die Stiftshütte hat einige Namen. Und diese Namen, ich glaube, es sind 10, sind wie folgt: Das Zelt der Zusammenkunft. Wir haben gerade gesehen, Gott wollte sich mit seinem Volk und ganz besonders mit Mose treffen. Das Zelt der Zusammenkunft. Ganz 81 Mal sehen wir den Begriff. Übrigens, ich glaube, ich werde es jetzt erwähnen. Ich glaube, dass die Wahrheiten in diesen Dingen nicht in der Anzahl liegen, wie oft sie in der Bibel vorkommen. Ich habe ein Buch, es ist ein schönes Buch, aber ich würde sagen, ich will nicht übertreiben. Sagen wir, ein Großteil des Buches befasst sich damit, wie oft die Worte vorkommen. Und dann sagt der Autor zum Beispiel, und 27, das ist 3 mal 3 mal 3, und wir wissen, was das bedeutet. Und 5 mal 11 und alles Denkbare hat eine Bedeutung. Und was mir aber, was mich stutzig macht, ist, ich finde in dem Neuen Testament nicht diese Methode. Ich dachte an ein Beispiel, wo es heißt, im Munde von 2 oder 3er Zeuge lass sie alles bestätigt werden. Aber es hat nicht mit Symbolik zu tun und es ist 2 oder 3. Hauptsache nicht 1. Also Zahlen in der Offenbarung, will ich zugeben, kommt die Zahl 7 sehr, sehr häufig vor. Und doch denke ich, dass wir uns so sehr auf diese Dinge konzentrieren können. Und ich denke, dass die Bedeutung nicht in den Zahlen liegt. Und wir müssen auch sehr vorsichtig sein, wenn wir versuchen, die Materien irgendwie zu deuten. Denn wenn du mehrere Bücher hast, und ich habe heute ein Buch gelesen zur Stiftshütte, ich gebe zu, das war ein Kind, es war nicht ein Kindesbuch, aber es war ein Buch für Eltern mit Kindern geschrieben. Und je mehr ich lese, desto mehr sehe ich, dass die Autoren dieser Bücher, die Experten, sich nicht einig sind über die Bedeutung dieser Materien. Da wollen wir auch vorsichtig sein. Vielleicht liegen manche Dinge schon auf der Hand, wo alle miteinander übereinstimmen würden. Aber wenn wir zum Beispiel den Hebräerbrief aufschlagen, dann sehen wir, was Gott damit sagen wollte. Und er hat eine ganz andere Herangehensweise, als es manche Autoren haben. Die Zelt der Zusammenkunft, die Wohnung des Herrn, das ist Gottes Wohnung, hier auf Erden, mitten unter einer Nation, mitten unter einem Volk, die Wohnung des Herrn. Und übrigens, diese Stellen nebendran sind die erste Erwähnung, die ersten Erwähnungen dieser Begriffe. Dann die Wohnung des Zeugnisses. Das ist nicht nur, wo der Herr wohnt, sondern wo sein Zeugnis oder wo sein Gesetz haust, zu Hause ist. Viertens, das Zelt des Zeugnisses, das Heiligtum des Herrn, nur dreimal, das überrascht mich ein bisschen, das Haus Gottes, das Haus Jahwes oder des Herrn, einmal sogar der Tempel, den Tempel des Herrn. Das ist in der Geschichte von Samuel. Aber wir wissen, das war noch nicht der Tempel. David kam viel später. Salomo hat den Tempel gebaut. Dann die Hütte des Zeugnisses hatten wir nicht. Wir hatten Wohnung des Zeugnisses, Zelt des Zeugnisses. Jetzt haben wir die Hütte des Zeugnisses. Und letztens das Heiligtum. Und da habe ich nachgeschlagen. Eigentlich habe ich diese alle nachgeschlagen. Und bei diesem Begriff ist es nicht immer eindeutig, worauf Bezug genommen wird. Also habe ich einfach gesagt, oftmals. Wenn vom Heiligtum gesprochen wird, bezieht das sich manchmal auf die Stiftshütte, manchmal auf den Tempel, manchmal auf den Himmel. Okay, das wollte ich einfach einmal erwähnt haben. Es wäre ein Versäumnis, wenn wir eine Serie über die Stiftshütte halten würden, ohne dass wir die Begriffe einmal erwähnt hätten. Und während wir bei Begriffen sind, bin ich schwer vom Begriff. Nein, gehen wir zum anderen rüber, zu den Namen der Lade. Zu den Namen der Lade. Und ich habe bei Duden nachgeschlagen. Ich habe ein Programm in meinem PC, das ist, damit mir geholfen wird. Ich schaue Worte nach und will mich informieren, wie wird dieses Wort richtig in der deutschen Sprache gebracht. Und ich weiß, ich mache viele Fehler, aber ich bin bemüht. Und Lade war nicht da. L-A-D-E, aber sofort zu Laden, der Laden, aber nicht mit Lade. Gut, ich bin mir sicher, in einem großen Duden oder Wörterbuch würde man schon das finden. Aber gut, wir wissen aber, dass dieses Wort eine Bedeutung hat. Fangen wir mit den Namen an und dann sehen wir ein paar Bilder. Die Lade 206 Mal, immer grob geschätzt, wenn dieser Begriff einmal in einer Überschrift vorkommt, wird das mitgezählt. Aber ich habe immer wieder geschaut, um zu sehen, okay, muss ich irgendwelche subtrahieren? Nein. Und dann Lade des Herrn, Lade Gottes, hört sich an wie die letzte Liste, Lade des Bundes, Lade des Zeugnisses, die heilige Lade, ich glaube, das war's denn. Nein, die Lade deiner Macht. Okay, des Herrn Lade, das ist, ja, wie wir sehen werden, der Kasten, wo der Herr ist. Es ist die Lade, die besonders Gottes Lade ist. Vielleicht gibt es viele Laden, aber hier ist eine Lade, die Gottes Eigentum ist. Es ist die Lade des Bundes. Da ist, gibt es auch Zeugnis? Ja, Lade des Zeugnisses. Gottes Bund mit Israel, seine Bundesbedingungen, wie wir vor Wochen gesehen haben, wurden aufgeschrieben. Und diese wurden dann in diesen Kasten hinein verlegt. Die heilige Lade und die mächtige, die Lade meiner Macht oder deiner Kraft. Dann gibt es die Bundeslade. Also Lade des Bundes ist wahrscheinlich auch mit demselben hebräischen Begriff, nur war man nicht immer konsequent. Bundeslade des Herrn, Jahwe, Bundeslade Gottes, ja, das war's. Da habe ich gedacht, okay, wenn es nicht bei Duden vorkommt, was ist denn überhaupt eine Lade? Ach, Lade wie Truhe hier oben links. Es wird auch eine Lade genannt. Oder unten links Schublade. Okay, Lade. Hey, und da sind wir nahe dran eigentlich. Die Bundeslade war sowas Ähnliches. Manche nennen es auch eine Truhe, manche nennen es einen Kasten. Und dann natürlich, da ich seit Jahren so viele T4s habe und die haben immer viel Laderaum, konnte ich es nicht verkneifen. Ja, aber das ist nicht weit entfernt. Wozu gibt es diese Dinge? Bei dem Fahrzeug will man natürlich Dinge mittragen. Ach, und es hatte Tragestangen. Also wurden Dinge von A nach B und B nach C befördert. Und damit wir es noch einmal vor Augen bekommen, möchte ich auch erwähnen, für die Leute, die hier im Raum sind, hinten gibt es Israel mein Erbe, eine Zeitschrift. Als ich auf der KFG-Konferenz war, jüngst, in Rehe, im Herbst, war eine Organisation da in New Jersey, in USA, heißt die Organisation Israel My Glory. Schon kurz nachdem wir geheiratet haben, bekam ich glaube damals auch kostenlos, diese Zeitschrift, ich weiß nicht, ob jeden Monat, aber oft, und habe die Artikel gelesen, nicht alle, aber und sie waren sehr interessant. Und diese Zeitschrift wird jetzt ins Deutsche übersetzt und wir bekommen diese Zeitschriften so oft, wie sie herausgegeben werden, kostenlos. Ich denke so 5 Stück. Noch liegen 3 da draußen. Bedient euch, lest hinein. Also und dieses Bild ist von dieser Organisation. Also ich glaube, sie werden es mir nicht übel nehmen, wenn ich das Bild in meine PowerPoint mit einbezogen habe, da ich ihnen Werbung gebe. Und zudem sagte Krisha, wenn man Lehrer ist, darf man zum Zwecke der Unterweisung so etwas machen. Die Bundeslade, und jetzt muss ich schauen, wie ich zurechtkomme. Wie ich gesagt habe, war ich überfordert und meine Notizen sind nicht die geordnetste. Also es gibt bessere, aber ich werde versuchen, hier ein Segen zu sein, wenn ich auch ein bisschen zerstreut bin. Die Stiftshütte wurde um der Bundeslade willen gebaut. Punkt. Nicht umgekehrt. Die Stiftshütte, also es gibt Dinge, zum Beispiel in Israel wurde vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, sagen wir 20, 30 Jahren, ein Jesus-Schiff oder Boot gefunden am See Genezareth. Und sie haben das ausgegraben und dann jahrelang gereinigt und gepflegt und mit Paraffin mit Wachs imprägniert, damit es nicht verfault. Und dann haben sie dafür ein Haus gebaut. Das Haus wurde für dieses Relikt, also für dieses Boot gebaut. Und es geht ja nicht in erster Linie so sehr um die Stiftshütte, sondern um dieses eine Stück, die Bundeslade, um die Gegenwart Gottes. Und natürlich ist er überall. Aber in diesem Fall war seine, ich will nicht sagen, dass er nicht überall war, aber irgendwie war seine Gegenwart gebündelt, war mehr an einem Ort als sonst an einem Ort. Damit man sagen könnte, Gott ist nicht da, sagen wir in einem heidnischen Tempel, er ist nicht einfach im Wald und sonntags früh geht man spazieren und das würde seine Gemeinde sein. Nein, Gott war inmitten, wohnte inmitten seines Volkes. Dies ist übrigens, und ich weiche ab von dem, was in den anderen Büchern gemacht wird. Sie haben wahrscheinlich recht, aber ich versuche immer ein bisschen systematisch vorzugehen. Und die Bundeslade ist das Erste, worüber Gott mit Mose gesprochen hat, nachdem er gesagt hat, bitte heb dein Opfer. Und es wirkt bei mir ein bisschen verstörend, wenn ich lese und so gegen Ende eines Buches kommt endlich die Bundeslade vor. Ich verstehe schon ein bisschen, denn was machte man? Ging man dann direkt in das Allerheiligste? Nein, man ging zuerst musste es gebaut werden. Und dann ging man an die Öffnung, ich habe es eine Tür genannt, Eingang, nicht eine Tür mit Scharniere oder so, und dann an den ehernen Altar, und dann die Priester haben sich gewaschen und dann gingen sie und dienten in dem Heiligtum und so weiter. Es ging immer bis zur Bundeslade. Aber ich fange damit an heute Abend. Das ist das, was wir als Erste unter diesen Gegenständen betrachten. Und es ist, wie gesagt, das Erste, was Gott beschreibt. 2. Mose 25, 8 bis 10. Gottes Herrlichkeit hauste dort und stieg von dort hinauf. Und manche Bilder, die Stiftshütte zeigen, zeigen auch die Wolkensäule. Und ich glaube, ich habe auch bei der Organisation, die ich genannt habe, ein Bild gesehen, ein Nachtbild, wo man dann hinuntergeschaut hat in der Dämmerung und hat dann die Feuersäule gesehen. Das war nicht eine Säule, die von der gesamten Stiftshütte hinaufgestiegen ist oder ruhte, sondern direkt über dem Allerheiligsten. Nun, in dieser Stiftshütte geht es ja um Jesus Christus. Und wir sehen ihn in allen Gegenständen und auch in allen Handlungen. Und das sollte uns auch nicht überraschen. In Lukas 24, als der auferstandene Herr Jesus Christus mit den zwei Jüngern auf dem Weg nach Emmaus unterwegs war, hat er ihnen aus allen Schriften das mitgeteilt, was ihn betraf. Also in der Symbolik, in den Handlungen und so weiter. Und das sehen wir erst recht in der Stiftshütte. Und nun möchten die Leute auch in den Werkstoffen Jesus erkennen. Und ich muss jetzt schauen, vielleicht decke ich ein paar Dinge auf. Okay, das Objekt selbst war zweigeteilt. Das untere und das obere. Das untere hieß Bundeslade und das ist das, wovon wir gesprochen haben. Eine Lade ist auch ein Kasten, wo Dinge gelagert werden, getragen werden. Die Maße, ein Autor sagte, diese Maße gibt es sonst in der Bibel nicht. 2,5 mal 1,5 mal 1,5. Und deute auf die Einmaligkeit Christus oder Christi. Kann auch sein, dass Gott auch vorausgedacht hat und wusste, Aarons Stab wird drinne sein, es muss lang genug sein für den Stab. Wenn es dann aber auch zwei Cherubinen gibt, oder Cherubim, dann muss es Raum für sie geben und auch für den Herrn sozusagen. Aber eine Elle, Okay. 45 Zentimeter etwa. Ich wollte eigentlich einen Maßstab hereinbringen. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Ich bin auch neugierig. Ich will ja wissen, wie groß war denn eigentlich? Wie viel Raum, wie viel Platz war in dem Allerheiligsten und in dem Heiligtum? Und wie groß war die Stiftshütte? War das zu vergleichen mit unseren Räumen? Wir haben durch die Gnade des Herrn 270 Quadratmeter. Ja, die sind nicht perfekt. Viereck, also hier fehlt eine Ecke, aber die sind nahe dran. Würde mich schon interessieren, damit wir dafür ein Gefühl bekommen. Ihre Werkstoffe. Akazienholz. Es gibt so viele Arten von Akazienholz, aber in der Wüste wuchsen die Bäume nicht gerade groß, sodass manche auf die Idee gekommen sind, dass diese laminiert wurden, dass man mehrere Stücke aneinander irgendwie geklebt hat. Aber es ist ein hartes Holz, man würde fast sagen, unverwüstliches Holz. Gut so. Diese Tragstangen mussten 500 Jahre aushalten, ohne dass sie sich verbogen haben oder nachgegeben haben. Die wurden natürlich von Gold überzogen, also selbst wenn das Holz angreifbar gewesen wäre von Geziffer, waren sie es durch das Gold nicht. Manche wollen hier gerne sehen die Menschlichkeit, die vollkommene Menschlichkeit erkennen und durch das Gold die Gottheit. Auf jeden Fall wissen wir, dass Jesus Christus zwei Natur in einem Wesen hatte, in einer Person. Bisher habe ich nur davon gehört, dass das Gold glänzt. Aber ein Professor, Stuart Custer, der mein Professor an der Uni war, nicht der einzige, hat gesagt, dass, soweit er es weiß, das Akazienholz, Akazie, das einzige Holz ist, das unter Schwarzlicht glüht, strahlt. Und er sagte, es ist schon interessant, von allen Holzarten in der Welt, dass das Akazie das eine ist, das unter den richtigen Bedingungen leuchtet. Und er hat in seiner Gemeinde ein Stück des Holzes hinten in dem Foyer gehabt und ein Schwarzlicht, damit die Leute schauen konnten und sehen konnten. Wisst ihr, was ich meine? Wenn es zum Beispiel ich hoffe, ihr seid nicht in einem Disco gewesen, aber sagen wir bei einer Party oder so, und es gibt ein Schwarzlicht und diese Farben, die ihr dort auf den Jacken und so weiter, würden leuchten. Und in meiner Kindheit bin ich Mineralsammler gewesen und unter Schwarzlicht strahlen manche Steine auch. Sind das, was grau und gewöhnlich aussieht, sonst sieht aber ganz, ganz schön aus unter Schwarzlicht und das Holz auch. Und er sagte, es ist, als hätte das Holz sich an die Herrlichkeit Gottes erinnert. Und nach den vielen Jahren immer noch die Herrlichkeit Gottes von sich gab. Ich finde es interessant. Vielleicht widerspreche ich mich, indem ich hier jetzt eine geistliche Bedeutung diesem Holz beimessen möchte. Andererseits ist Gott schon allwissend und klug, also weise, und er hätte vielleicht eine andere Art Holz aussuchen können. Es ist schon interessant. Und der Inhalt, mit dem wollen wir dann, ja, müssen wir bald betrachten, sonst geht uns die Zeit davon. Und dann gab es den Deckel, Sühnedeckel. Ich würde sagen, und ich bin dann nicht alleine, dass das jetzt der Thron Gottes ist und sozusagen Das Heiligste, das Allerheiligste ist wie der Thronsaal Gottes. Und der Deckel ist der Thron Gottes. Es ist, wo der König thront. Und auf diesem Deckel gab es eine Umrandung, die zackig war. Bei der Bundeslade, würde ich sagen, gab es nichts, was da auf den Boden hätte fallen können. Nun, bei dem Tisch der Schaubrote ist es denkbar, dass wenn etwas verrutscht, dass ein Brot vielleicht nah an dem Rand kommen könnte. Diese Umrandung würde verhindern, dass das Brot auf den Boden fällt. Oder bei dem Räucheraltar, da gab es auch so etwas. Aber bei diesem wüsste ich nicht, was da runterfallen sollte. Sicherlich nicht Gott. Und die Cherubinen, die werden es auch nicht, denn sie sind eins mit dem Deckel. Also deutet es vielleicht schon ein bisschen hin auf den König, der da thront. Ich weiß nicht, ob wir eine Idee hinein verlesen, wann es hat schon Könige gegeben, aber ob sie Krone getragen haben vor dieser Zeit. Bei den Pharaonen sehen wir so ein Stirnband und vielleicht eine Schlange oder sowas vorne und verschiedene Dinge. Ihre Maße war nicht dreidimensional, ich meine schon, aber nur 2,5 auf 1,5 wird genannt, denn es passt zu der Truhe unterhalb. Der Werkstoff des Deckels war reines Gold, ein einziges Stück von 2 Zentner. Gold ist schwer, aber das ist eine Menge Gold, selbst bei schwerem Material. Und ich konnte es nicht verkneifen, damit es parallel ist zu dem, was oben ist. Was ist der Inhalt dieses Deckels? Gott war da und das Blut wurde da gebracht, und zwar jedes Jahr. Nun möchte ich, und wir werden als letztes diese drei Inhalte der Truhe erwähnen. Nicht in aller Ausführlichkeit. Und wenn ihr dazu Ideen habt, könnt ihr euch gerne äußern. Unterwegs hierhin, und ich habe seit, was war das, 9 Uhr, 8 Uhr, heute mich fast ununterbrochen mit diesem Thema beschäftigt. Aber als wir hergefahren sind, habe ich mit Krisha darüber gesprochen und habe auch gebetet und versuche, das zu verstehen. Es ist bestimmt nicht von ungefähr, dass Gott diese drei und nichts anderes in die Bundeslade hineinlegen ließ. Übrigens, und ich müsste dann suchen, um das zu finden, diese Stelle sagt, dass das Gesetz Gottes da war. Und an einer anderen Stelle heißt es, und das ist in den Königen, dass nur das Gesetz Gottes da drinne war. Aber in Hebräer 9,4, glaube ich, sind drei Dinge erwähnt, die wir jetzt sehen werden. Und manche wollen da einen Widerspruch sehen. Aber wir müssen auch unterscheiden, die Bundeslade, die in dem Tempel Salomos war größer und hatte nur den einen Inhalt. Die anderen beiden Sachen, den Krug mit Manna und Aarons Stab, waren nicht da drin. Also kein Widerspruch. Der goldene Krug. Nun, wie wollen wir das deuten? Wir können sagen, das ist ein Symbol für Christus. Wir können sagen, es ist etwas, was Christus macht oder tut. Und wir können auch sagen, dass es uns an eine Verfehlung der Menschen erinnert. Immer wenn Gott und Menschen in Berührung miteinander kommen, was nicht sehr häufig passiert, nicht auf diese Art, sieht man ganz schnell die Verfehlungen der Menschen. Also selbst bei dem Manna, was ging das voraus, dem voraus? Du hattest das Murren des Volkes. Okay. Und sie waren bereit, Mose und Aaron zu steinigen und so weiter. Und Gott, so gnädig wie er ist, so langsam zum Zorn, hat Himmelsbrot auf dieses Volk herunterregnen lassen. Und zwar nicht nur einmal, sondern 40 Jahre lang. Auf diese Art versorgte Gott das Volk, hielt das Volk am Leben, das es nicht geschafft hätte, nicht mal wenige Tage. Und im Neuen Testament, Johannes 6 möchte ich sagen, konfrontierten die Juden den Herrn Jesus Christus und sagten, Moses gab uns das Brot, was gibst du uns für ein Zeichen? Und der Herr Jesus Christus sagte, ich bin das Brot und Gott gibt mich euch. Ich gebe mich für das Leben der Welt. Ich bin eigentlich die Quelle. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes vorgeht. Und am Anfang war das Wort und Jesus ist das Wort. Und in der Offenbarung sehen wir, dass er heißt, dass er einen Namen trägt, das Wort Gottes. Und diese Versorgung und die Notwendigkeit, den Sohn Gottes, das Wort Gottes, das Brot des Lebens zu haben, ist auch auf jeden Fall aus unserer Perspektive 3500 Jahre später sehr bedeutsam. Es ist auch interessant, ihr wisst ja, dass das Brot madig wurde, wenn man es einen Tag zu lange gehalten hat. Und dieses Brot überdauerte aber hunderte Jahre. Es war auch ein weißes Substanz, das auf die Reinheit Christi hindeuten könnte. Es ist das, was bis zum Mittag verschmolzen war. Also musste man schnell suchen. Ich meine, früh musste man nach dem Brot des Lebens trachten und täglich sich versorgen in der Regel. Ja, es gibt viele Symbole und dann gab es auch Gottes Führung. Und wenn Gott für das Volk einen Führer, einen Führenden bestimmt hat, und ich meine in diesem Fall Aaron, aber sie griffen Mose und Aaron an, Datan und Abiram waren die Rudelsführer, mit 250 Leuten und aus allen 12 Stämmen gingen sie dann Mose und Aaron entgegen und sagten, was maßt ihr euch an und so weiter. Und sie appellierten an Gott und sagten, passt auf, wir lassen Gott das schon entscheiden. Und Gott hat es auch entschieden, zum Leidtragen derer, die sie angriffen. Aber ihr wisst, ein Repräsentant von jedem Stamm brachte seinen Stab dahin und sie legten sie vor den Herrn. Und am nächsten Tag waren alle Stäbe nicht verschlungen, nicht wie bei den Schlangen vor Pharao, nein, aber sie waren nur einen Tag älter als am Tag davor. Aarons Stab aber, ja, grünte Blüte, schlug Blätter und sogar hatte reife Früchte. Also Gott hat in aller Deutlichkeit gezeigt, wer sein Auserwählter war. Und dies wurde dann, also dieser Stab wurde in die Bundeslade hinein verlegt, als Symbol vielleicht der Führungskraft, der Führung Gottes, auch leider eine Erinnerung an die Rebellion der Menschen. Und gewissermaßen würde das auch ein Symbol des hohen Priesters sein, denn Jesus Christus ist der hohe Priester und er ist Gottes Auserwählte. Und wenn auch die Menschen ihn verachten, ist er aber von Gott nicht verachtet. Okay, und als letztes dann wissen wir die Gesetzestafeln. Nicht das Gesetz in aller Länge, in aller Ausführlichkeit. Wisst ihr, bei der Ratifizierung des Gesetzes hat Mose ein Exemplar per Hand angefertigt, eine Schriftrolle, die er dem Volk auch oder die er mit dem Volk zusammen durch Blut ratifizierte. Die sind in Kurzform die 10 Gebote Gottes Forderungen. Und wir wissen bis zum 32. Kapitel, das noch vor uns liegt in dieser Betrachtung, hatte das Volk kläglich versagt. Und sie hatten schon, bevor sie überhaupt die ersten Tafeln zu Augen bekommen hatten, dieses Gesetz Gottes, die Worte, die 10 Worte, die sie von Gott gehört hatten, hatten sie entgegengehandelt, hatten sie gebrochen. Und das, was Mose machte mit dem Zerschellen dieser Tafeln, war im Prinzip auch das, was die Menschen, das Volk, durch ihre Taten gemacht hatten. Später musste Mose 2 neue Tafeln anfertigen, die wurden beschriftet durch den Finger Gottes. Aber die Tafel selbst hat Mose ausgehauen, könnte man sagen. Ja, und hier unten sehen wir all die Gründe, weshalb Gott uns vielleicht zerstören würde wollen. Und hier oben ruht der heilige Gott und es ist das Blut, das dazwischen geht. Die Forderungen des Gesetzes werden aber gestillt und Gott sieht das heilige Blut dazwischen und die Strafe des gebrochenen Gesetzes wird nicht, sagen wir, wird wieder hingehalten. Und bei Jesus ist es völlig aufgehoben für die, die an ihn glauben. 2 Gedanken noch. In Jeremia heißt es, es wird eine Zeit geben, sie werden nicht einmal nach der Bundeslade fragen. Jeremia 3, 16 und 17. Niemand an die Bundeslade denken wird oder sie vermissen wird. Und dass auch keine neue hergestellt wird. Sie wird durch die Gegenwart des Herrn ersetzt werden und tatsächlich Offenbarung 11, Vers 19. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel. Was das für eine Lade war, das kann das Ursprüngliche sein, worauf diese Symbole hier unten auf Erden hingedeutet haben. Brüder und Schwestern, vielen Dank für eure Geduld und euer Interesse. Hoffentlich seid ihr nicht überfordert. Wie ich gesagt habe, die Stiftshütte bedarf ganz 50 Kapitel. Also wir müssen ein bisschen Gas geben, sonst werden wir bis zum Millennium in 2. Mose sein.